sehr lange nicht mehr da. Also ich, dazwischen war ich mal beim Geburtstag von Peter, war ich da, aber nicht predigend. Genau. Ich weiß noch nicht mal, ob alle mich kennen. Viele von denen, die ich immer hier angetroffen habe, treffe ich heute nicht an. Vielleicht wegen Corona, vielleicht aus irgendwelchen anderen Gründen. Ich meine, einige Gesichter neu zu sehen, aber es hat sich eh so viel geändert, dass ich ganz kurz mich vorstelle. Also ich war, daher kennen wir uns, ich war lange Jahre evangelische Pfarrerin in Reukheim, dann hier in Möckmühl gewohnt, während ich Landesbauernpfarrerin war. Dann bin ich vor 13 Jahren, glaube ich, oder? Du weißt es besser, weil sie nämlich mein Haus hat. 12, okay. Und 13 Jahre, also vor 13 Jahren bin ich nach Stuttgart gezogen und war dort viele Jahre, 19 Jahre Weltanschauungsbeauftragte. Das heißt, ich habe mich mit verschiedenen religiösen Strömungen und dem, was man Sekte nennt, auseinandergesetzt, Menschen beraten, die davon betroffen waren und so weiter. Und seit Dezember letzten Jahres bin ich im Ruhestand. Auch das ist natürlich anders passiert, als ich mir das vorgestellt habe. Eine Ruhestandsabschiedsfeier online, also ja, nach 19 Berufsjahren, das war auch jetzt nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Und dann hat man gesagt, gut, den Gottesdienst zu meiner Entpflichtung nach so vielen Jahren als Geistliche sozusagen, den verschiebt man und hat man verschoben. Jetzt ist ja nächsten Freitag die Investitur meines Nachfolgers und dann hat der Oberkirchenrat, und ich wollte natürlich auch noch wenigstens entpflichtet werden, nicht geehrt, aber entpflichtet sozusagen, das Liturgische für meine geistliche Tätigkeit. Und dann hat der Oberkirchenrat gesagt, na, die ist doch schon verabschiedet. Da habe ich gesagt, also bitte, ich will keine Ehre, ich will gar nicht Thema sein, aber ich will einen liturgischen Abschied und einen Segen auf meinem Ruhestand. Ja. Also Ruhestand im Lockdown ist vor allem für eine Alleinlebende auch nicht so das, was man sich wünscht. Plötzlich keine beruflichen Kontakte mehr, nicht mehr den Austausch mit den Kollegen. Und dazu eben, ja, man sitzt halt allein daheim. Ja. Und in diesem Eindruck wahrscheinlich, ich wollte mich eh ehrenamtlich betätigen, aber das Ehrenamt, was dann nach mir gerufen hat, war Oxfam in so einem Shop, wo Secondhand-Sachen verkauft werden, die dann in Entwicklungsprojekte geht an das Geld. Ja. Das sind zwei Sachen, die ich toll finde, vor allem auch so, dass man Gebrauchtes wiederverkauft und so. Und jetzt wurde ich gefragt, ob ich die Leitung dieses Oxfam-Shops übernehme und ich habe in meinem Wahnsinn Ja gesagt. Das ist eigentlich ein mittelständisches Unternehmen, das sind knapp 60 Ehrenamtliche, größtenteils der Damen Ü70. Ja, aber manchmal ein bisschen schwierigere. Eine Herausforderung. Ja. Aber wahrscheinlich, mir war es ja nicht langweilig, aber ich habe einfach zu wenig Kontakte gehabt in der Zeit. Ja. Also, aber Kontakte sind nicht immer nur schön, das sagte uns die heutige Geschichte. 1. Mose 4, ganz am Anfang der Bibel sozusagen. Und Adam erkannte seine Frau Eva und sie ward schwanger und gebar den Kain und sprach, ich habe einen Mann gewonnen oder geschaffen mit Hilfe des Herrn. Danach gebar sie Abel, seinen Bruder. Und Abel wurde ein Schäfer, Kain aber wurde ein Ackermann. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes. Und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Da sprach der Herr zu Kain, warum ergrimmst du und warum senkst du deinen Blick? Ist nicht so? Wenn dir das Gute gelingt, so kannst du frei den Blick erheben Wenn dir es aber nicht gelingt, so lauert die Sünde vor der Tür und hat nach dir Verlangen. Du aber herrsche über sie. Da sprach Kain zu seinem Bruder Abel, lass uns aufs Feld gehen. Und es begab sich, als sie auf dem Felde waren, erhob sich Kain wider sein Bruder Abel und schlug ihn tot. Da sprach der Herr zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Er sprach, ich weiß nicht. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Er aber sprach, was hast du getan? Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von der Erde. Und nun verflucht seist du auf der Erde, die ihr Maul hat aufgetan und deines Bruders Blut von deinen Händen empfangen. Wenn du den Acker bebauen willst, soll er dir hinfort seinen Ertrag nicht geben. Unstet und flüchtig sollst du sein auf Erden. Kain aber sprach zu dem Herrn, meine Strafe ist zu schwer, als dass ich sie tragen könnte. Siehe, du treibst mich heute vom Acker und ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen und muss unstet und flüchtig sein auf Erden. So wird mir's gehen, dass mich totschlägt, wer mich findet. Aber der Herr sprach zu ihm, nein, sondern wer Kain totschlägt, der soll siebenfältig gerecht werden. Und der Herr machte ein Zeichen an Kain, dass ihn niemand erschlüge, der ihn fände. So ging Kain hinweg von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Lande Nod, jenseits von Eden, gegen Osten. Ein Tatort nicht erst abends um 20.15 Uhr, sondern schon am frühen Morgen. Ein grausamer Tatort, so ziemlich am Anfang der Bibel schon. Es geht hier um Grundfragen und auch um die Grundfrage, ist der Mensch eher gut oder eher schlecht? Was sagen Sie? Ist er von Grund aus gut oder schlecht? Schlecht. Beides? Genau. Die Antworten fallen sehr unterschiedlich aus. Auch in den Religionen fallen sie ganz unterschiedlich aus. Viele von uns wissen zum Beispiel nicht, dass der Islam sagt, der Mensch ist gut. Und Allah hat uns die Gebote gegeben im Koran. Und wenn wir uns an diese Gebote streng halten, dann kommen wir gut durchs Leben und kommen direkt ins Paradies. Allerdings, und manche, die vom Christentum zum Islam übertreten, sagen, das gefällt ihnen. Dass hier nicht ständig dieses Gerede ist von Schuld und Erlösungsbedürftigkeit, sondern ganz einfach, wir sind gut und wenn wir uns anstrengen, bleiben wir gut. Keine Probleme, sozusagen. Keine Erklärung hat der Islam natürlich dann dafür, wenn auch fromme Muslime plötzlich sich totschlagen oder in Abgründe geraten. In den problematischen religiösen Gruppen, sogenannten Sekten, mit denen ich zu tun habe, wird die Frage, ob der Mensch gut oder schlecht sei, meistens sehr extrem und einseitig beantwortet. Zum Beispiel die Scientologen, die sagen, der Mensch ist gut, sehr gut. Seine Theta, seine Seele sei sehr gut. Aber diese gute Seele, die sei sozusagen verklebt, verblockiert durch Engramme, durch schlechte Erfahrungen aus der Gegenwart und aus anderen Leben zuvor. Und nur die Brücke zur Freiheit, nämlich das Kurssystem der Scientologen, hat die Mittel, diese Blockaden aufzulösen und den Menschen wieder zu seinem ursprünglichen Gutsein zurückzuführen. Es klingt ja eigentlich schon mal ganz gut und positiv, aber dann durch diesen Glauben versucht man mit allen Mitteln, auch mit Gewalt, die Menschen auf diese Brücke der Freiheit zu führen, weil ja nur so das Gutsein sozusagen wieder hervorkommen kann. Und ganz viele Ideologien, rechte und linke Ideologien, aber auch viele esoterische Lebenshilfeangebote, haben eigentlich diese Idee, eigentlich ist der Mensch gut, aber irgendetwas ist da dazwischen gekommen, aber wir haben die Methode, wie wir das wieder wegkriegen. Und alle solche Theorien neige natürlich zu einem Extremismus. Politische Theorien, zum Beispiel kommunistische Theorien, waren natürlich auch die Idee, wir müssen nur den guten Menschen wieder, durch gesellschaftliche Reformen kommt das Gutsein des Menschen wieder hervor. Aber wir müssen jetzt mit aller Gewalt sozusagen dafür sorgen, dass die richtige Gesellschaftsform kommt. Und wenn es die Leute nicht glauben, muss es halt mit Gewalt sein. Also alle solche Theorien und Ideologien werden ganz leicht zu totalitären Zwangssystemen. Ob es um Scientology geht oder um rechte oder linke Ideologien. Andere, auch christliche Sektierer, behaupten das glatte Gegenteil. So wie, wie du, der Mensch ist abgrundtief schlecht und verdorben. Böse von Jugend auf wird dann zitiert. Nur eine Bekehrung zur genau richtigen religiösen Gruppe und ein Einhalten ganz genau von diesen Regeln kann ihn retten. Und sie sind dann der Meinung, nur bei uns sind die ganz wenigen reinen Guten, weil wir den richtigen Glauben haben, und der Rest der Menschheit ist verloren und verdorben. Und so darf man ihn auch behandeln. Solche Ideologien und Religionen beruhen auf einem schlichten Menschen- und Weltbild und erklären die Welt fertig. Gut und böse, richtig und falsch. Das Faszinierende am biblischen Weltbild finde ich, Menschenbild finde ich, dass es unglaublich realistisch ist. Ich glaube, das ist wirklich einzigartig an der Bibel, neben allen anderen Religionen. Selbst die wichtigsten Figuren in der Bibel sind keine strahlenden, makellosen Helden, angefangen bei Abraham oder Petrus. Es sind alles fehlbare Menschen, alle, die den Abgrund sozusagen kennen. Und gibt es eigentlich so richtige Bösewichte in der Bibel, die nur böse sind, so wie im Märchen? Mir ist eigentlich keiner eingefallen. Vielleicht kenne ich nicht alle. Aber zum Beispiel beim Judas, man macht sich so viele Gedanken, ob Judas wirklich das Böse wollte oder ob er nicht eine tragische Figur war, der eigentlich das Projekt Jesus retten wollte. Ja, die Bibel hat keine so einfachen Antworten zu der Frage, wie der Mensch ist und wie er deshalb in Scientology-Sprache, wie er zu handhaben ist. Ganz am Anfang der Bibel lesen wir, wie Gott die Welt erschaffen hat. Den Kosmos, du hast uns von dem schönen Kosmos erzählt, geordnet, Pflanzen und Tiere erschaffen, auch den Menschen als sein Ebenbild und seinen Verwalter. Und alles war erstmal gut, sehr gut sogar. Aber mit der Erschaffung des Menschen fanden die paradiesischen Zeiten bald ein Ende. Es wird kompliziert. Es zeigt sich, dass der Mensch zum Guten und zum Bösen fähig ist. Ein Wesen, das am Abgrund lebt. Das wird nicht in einer Theorie über den Menschen dargestellt, sondern in Geschichten erzählt. Und in diesen Geschichten erscheint es fast so, dass Gott, der Schöpfer, immer wieder selbst überrascht ist von dem, was er da eigentlich geschaffen hat und immer wieder neu überlegen muss, wie er mit diesem Wesen, Mensch, mit diesem zwiespältigen Wesen, Mensch, eigentlich umgehen soll. Über die Abgründe menschlichen Lebens erzählt die Bibel eben gleich zu Beginn in der Urgeschichte. Urgeschichte nicht deshalb, weil das uralte Geschichten sind, die uns nichts angehen, sondern weil es die ganz urtümliche Beschaffenheit des Menschen, die Urgefährdungen so darstellt, wie sie bis heute gelten. Schonungslos erzählt die Bibel davon, wie Menschen auch sein können. Die Geschichte von Kain und Abel ist keine längst vergangene Geschichte. Wie viel Abelblut, Blut von Menschen, die von ihren Mitmenschen getötet wurden, schreit zum Himmel. Wie oft musste die Erde ihr Maul auftun und das Blut von Menschen, die von anderen Menschen getötet wurden, aufnehmen bis heute. Aber was haben wir damit zu tun, mit Mord und Totschlag? Wir sind doch gute Menschen, keine Gewalttäter. Aber auch das zeigt die Geschichte von Kain und Abel. der Mord selber, der Totschlag wird so kurz erzählt, wie es nur geht. Das andere ist interessant. Das Furchtbare beginnt lange bevor Blut fließt, auch wenn wir nicht zu Mördern werden. Spielen sich in unseren Herzen, in Gedanken, Worten, in Unterlassungen, aber manchmal auch in kleinen Taten, oft ähnliche Geschichten ab. Der große Alttestamentler Klaus Westermann sieht in der Kain-Abel-Geschichte die eigentliche Geschichte vom Sündenfall. Wir haben das Etikett Sündenfallgeschichte, der Geschichte von Adam und Eva, der Schlange und dem Apfel angehängt. Aber das ist ja erst ein Anfang. Da entsteht plötzlich das Misstrauen im Menschen. Sollte Gott wirklich gesagt haben? Aber jetzt mit Kain und Abel, jetzt geht es wirklich zur Sache. Jetzt kommt wirklich der Sündenfall. Die Geschichte ist mit ganz wenigen Strichen skizziert, sodass wir unsere eigenen Geschichten darin unterbringen können. Etwa unsere Geschwistergeschichten. Für unser ganzes Leben spielt es fast bei allen Menschen eine ganz entscheidende Rolle, in welcher Geschwisterkonstellation sie geboren und aufgewachsen sind. Wie viele Älteste haben wir hier? Nur ein, zwei? Aha. Wie viele Jüngste? Und der Rest sind mittlere. Ich bin zum Beispiel genau in der Mitte von fünfen und das hat mein Leben, mein Beruf eigentlich alles ganz stark geprägt, also als so eine Vermittlerin immer mittendrin. Und jede Stellung hat ihre Chancen und Risiken und das war etwas von dem, was ich in meiner Pfarramtstätigkeit, wenn ich alte Menschen besucht habe, erstaunt und manchmal erschreckt hat, wie schnell sie mir ihre Geschwistergeschichten erzählt haben, die bis zum Schluss oft Verbitterung und Verletzung und Benachteiligung oder Missverständnisse, die manchmal bis zum Tod gingen und die nicht verwunden wurden. Wie viele Menschen sind beschwert durch Kain und Abels Geschichten mit den Nachbarn, mit Kollegen, mit Freunden und erst recht mit Fremden? Schauen wir uns diesen Kain an, der auch in uns ist. Es geht in dieser Geschichte hauptsächlich um Kain. Es geht hier um den Erstgeborenen. Eva jubelt bei seiner Geburt. Ich habe einen Mann. Vielleicht ist Ihnen das aufgefallen, ein Mann gewonnen oder geschaffen mit Hilfe des Herrn. Sie erlebt das Wunder, das Eltern und vor allem die Mütter bis heute erleben. Dass Menschen teilhaben an der Schöpferkraft Gottes, dass da ein Mensch, ein Ebenbild Gottes aus Menschen hervorgeht. Eva sieht nicht dieses Ding da, dieses Baby, sondern sie sieht schon gleich den eigenständigen Menschen, der aus ihm werden wird. Um Kain geht es hier, um ein Urbild des Menschen. Abel, der Zweitgeborene, erhält weder von der Mutter Eva noch vom Erzähler Aufmerksamkeit. Kein Jubelgeschrei mehr, auch sein Name Abel, Hauch, nichts, macht ihn unsichtbar. Es geht um Kain. Wie jeder Mensch am Anfang. Oh. Heute ist der erste Motorradtag wieder. Ja. Wie jeder Mensch am Anfang tendenziell das ganze Leben lang und je narzisstischer wir sind, desto mehr erlebt sich jeder Mensch, und das gehört zu seiner Entwicklungspsychologie dazu, erst einmal als das Zentrum der Welt und ist nun einer neuen Grundsituation ausgesetzt. In Kapitel 2 bei der Erschaffung von Eva war es um eine erste menschliche Grundsituation gegangen. Da hatte sich herausgestellt, dass der Mensch nicht alleine leben kann. Dass er ein Gegenüber braucht, den anderen, dass die Ergänzung, eine Hilfe. Mit der Erschaffung der Tiere war das nicht gelungen. Die waren zu anders. Erst mit der Erschaffung von Eva als Partnerin, also anders, Mann und Frau und doch ein Gegenüber. Es geht dabei um die Angewiesenheit auf den ganz anderen Menschen, das Gegenüber. Wie elementar dieses Grundbedürfnis ist, musste so mancher und manche, auch ich, in der Corona-Zeit schmerzlich erfahren. Ich habe schon angefangen, mit mir selber zu reden, damit überhaupt jemand redet. Jetzt bei Kain geht es um eine ganz andere Grundkonstellation des Menschen, an der jeder Teil hat. Was passiert, wenn der Mensch sich nicht den ganz anderen, die Ergänzung sucht, also den Partner, sondern ungerufen sozusagen, ungewollt, noch einen von derselben Sorte neben sich gestellt bekommt. Eine Parallele zu sich sozusagen. Was macht das mit dem Menschen? Abel ist zunächst einfach nur der andere. Er wird geboren, hat den zweiten Grundberuf von damals, nicht Bauer, sondern Hirte. Er opfert, er wird erschlagen. Das ist alles, was wir über ihn wissen. Mehr, es geht um Kain als Prototyp des Menschen, der vor die Herausforderung gestellt ist, dass da plötzlich ist, noch einer ist, sozusagen von seiner Sorte, der denselben Raum einnimmt, dieselben Rechte hat. Und da ist die Bibel eben sehr unromantisch und sehr realistisch. Es ist nun mal nicht einfach eine Freude, dass da noch einer kommt. Ein Bruder, eine Schwester, ein neuer Kollege, einer, der da plötzlich neben mir wohnt und doch anders ist. Womöglich eine, die aus einem fremden Land kommt und auch auf ihre Menschenrechte pocht. Die spontane Freude am Multikulti kommt oft nicht einmal beim eigenen Bruder, bei der eigenen Schwester auf. Freude am Parallelmenschen ist nicht selbstverständlich, sondern ein Wunder, eine Gnade und meistens auch Arbeit und Mühe, dass wir uns daran freuen können. Kain und der andere kommen sich nicht in die Quere, solange jeder seinem Beruf nachgeht. Kritisch wird es, wenn sie beide mit ihrem Opfer vor Gott stehen, also auf derselben Ebene, vergleichbar, Konkurrenz sozusagen. Beide bringen ihre Erstlingsopfer dar. Nach diesem großen Theologen Westermann sollte man sich nicht die gern gemalten zwei Altäre vorstellen, wo beim einen der Rauch hochgeht und beim anderen auf die Seite geht, sondern es gehe hier noch um einen ganz natürlichen Kreislauf. Der Mensch bekommt etwas, ist dankbar, Gott antwortet, indem er einen segnet, einem das Leben gelingen lässt. Nun scheint das ausgerechnet bei dem Schattenmann Abel gut zu gelingen. Er weiß sich angenommen, es geht ihm gut, es läuft rund wahrscheinlich. Ausgerechnet den Schattenmann sieht Gott ganz besonders an. Und das ist ein Zug, der sich durch die ganze Bibel von vorne bis hinten zieht. Dass Gott gerade die ansieht, die nichts sind, so heißt ja der Name von Abel eigentlich. Kain meint zu erkennen, dass Abel bevorzugt wird und er selbst zu kurz kommt. Und wahrscheinlich ist das nichts objektiv Beschreibbares, nicht eben Rauch nach oben und Rauch auf die Seite, sondern das wird ganz aus der Wahrnehmung von Kain heraus beschrieben. Er empfindet das so. Ist es nicht bei den meisten von uns so, dass wir uns in den Bereichen, in denen wir uns zu Hause fühlen, leben, arbeiten, tendenziell für den Richtigen finden? Wir sind die beste Besetzung. Wir sind doch die Nummer eins dort, wo wir sind. Wenn wir dann sehen, dass da plötzlich ein Zweiter kommt, dass es ihm gut geht, dass ihm die Dinge mindestens so gut gelingen wie einem selbst, dass er genauso beliebt ist, vielleicht sogar ein bisschen besser, erleben wir das schnell als eine Herabsetzung von uns selbst. Für mich ist zum Beispiel merkwürdig, als ich zum ersten Mal in der Zeitung gelesen habe, der Weltanschauungsbeauftragte der Landeskirche habe einen Vortrag gehalten und es sei super toll gewesen, dass ich kurz einen Stich gespürt habe. Ich bin doch die Weltanschauungsbeauftragte. Und das ist ja noch was ganz Kleines, Natürliches, dass ich freue mich ja an meinem Nachfolger. Aber trotzdem war es so ein Stich, ich bin das doch. Und so ein bisschen schlechter könnte dann schon sein, ja. Dass die sagen, schade, dass die Frau Kick nicht mehr da ist. Auch uns Erwachsene befällt leicht die Furcht. Bei Kindern, du hast es ja sicher erlebt, wenn das eine Kind als entthront wird und das nächste kommt und dann doch mal das nächste kommt, dass es ihnen schwerfällt, das kennen wir alle. Aber auch bei uns Erwachsenen ist das manchmal schwierig. Kain kann sich nicht mitfreuen, wenn der kleine, unbedeutende Bruder von Gott angesehen wird. Er ergrimmt und senkt finster seinen Blick. Ich finde das eine unglaublich treffende Beschreibung. Finster den Blick senken, nichts mehr sehen, keine verschiedenen Perspektiven mehr einnehmen können. Es ist nur noch das eigene innere, aus Neid und Missgunst gemalte Bild vor Augen, nicht mehr der reale Bruder. Neid und Wut können innen weiter wachsen, ohne Korrektur durch die Realität. Das ist ja das Schlimme, wenn Beziehungsabbruch ist, dass oft dann das Bild immer schwärzer gemalt wird, weil wir nur noch den Blick senken in Bezug auf diesen anderen. Der gesenkte Blick ist gefährlich. Gott reagiert darauf, versucht das aufzuhalten, was daraus werden kann. Warum ergrimmst du, warum senkst du deinen Blick? Die Stimme Gottes droht nicht, sondern versucht zu verstehen, spricht von der anderen Möglichkeit des Menschen. Leider ist dieser 7. Vers verderbt und man kann nicht mehr genau rekonstruieren, was da ursprünglich gestanden hat. Irgendwie, wenn dir das Leben gelingt oder irgend sowas, wenn du fromm bist, sagt Luther, kannst du den Blick erheben. Es geht darum, es gibt auch die Möglichkeit, den Blick zu erheben. Der Mensch lebt davon, dass Gott sein Angesicht auf uns erhebt und uns gnädig ist. Das kleine Kind lebt davon, dass die Mutter, der Vater das Angesicht zuwendet und es anstrahlt. Wenn die Beziehung zwischen Menschen gelingt, und diese Geschichte zeigt uns, das ist ein Wunder, wenn es gelingt, und alles andere als selbstverständlich, dann erheben sie das Angesicht zueinander, schauen sich an, voller Sympathie, und gönnen dem anderen das Seine. Ein Wunder. Kommt viel zu selten vor. Aber Kain lässt den Blick gesenkt. Die letzte blutige Konsequenz des gesenkten Blicks, der Totschlag, wird in denkbar knappen Worten erzählt. Wie im Grunde auch bei einem guten Tatort. Die Leiche, und das kommt oft ganz nebensächlich vor, es geht um die menschlichen Motive, die dahinter stecken. Der Neid, der Hass hat gesiegt, der da darf nicht sein. Aber Gott ist noch nicht fertig mit Kain. Wo ist dein Bruder Abel? Diese Grundfrage, die nach unserer Schuld, unserer Mitverantwortung fragt und uns tief unter die Haut geht. Wo ist der Mitmensch, dem du einmal Unrecht getan hast, auch wenn du dir ständig einredest, dass das schon in Ordnung war? Wo ist deine Schwester, die eigentlich deine Hilfe braucht, aber du hast angeblich keine Zeit? Wo ist der Bruder, mit dem du dringend reden müsstest, bevor etwas Dummes geschieht, aber geht's mich was an? Sollte ich meines Bruders Hüter sein? Was geht mich der andere an? Aber die verdrängte Schuld wirkt sich aus. Kain wird keine innere und äußere Ruhe mehr finden. Aber Gott ist immer noch nicht fertig mit ihm. Trotz allem schützt Gott Kain vor der Blutrache. Böses soll nicht mit Bösem vergolten werden. Das steht schon im Alten Testament. Mit einem Schutzzeichen wird Kain auf seinen Weg ins Ungewisse geschickt, trotz allem. Kain verliert seine Würde als Mensch nicht. Gott sieht auch ihn noch gnädig an, nicht weil er das verdient, sondern einfach nur, weil er ein Mensch ist. Ein sehr aktuelles Thema, das in vielen Bereichen diskutiert wird und oft auch falsch entschieden wird, meiner Meinung nach. Gelten die Menschenrechte auch für Menschen, die sie selbst mit Füßen getreten haben, etwa für grausame Terroristen? Vielleicht erinnern Sie sich zum Beispiel an diese Diskussion, als ein vermutlich der Leibwächter von Osama bin Laden, da war seine Schuld sozusagen, sein Gerichtsprozess war noch nicht zu Ende, ob er wirklich verurteilt und ausgeliefert werden soll an Tunesien. Und dann haben die Behörden ihn einfach trotzdem ins Flugzeug gesetzt. Weil sie gesagt haben, so ein böser Mensch, nichts wie weg. Ja. Und dann haben unsere Gerichte gesagt, das war nicht in Ordnung. Auch der übelste Mensch hat das Recht auf ein ordentliches Verfahren. Und da bin ich in unserem Land unglaublich froh, dass für jeden Menschen, auch für den schlimmsten Bösewicht, die Menschenrechte gelten. Denn wenn wir sagen, für manche gelten die nicht, dann wird es eine ewige Spirale von Gewalt und Hass. Kain bleibt ein Geschöpf Gottes, ein Mensch. Und Gott muss im Laufe der Urgeschichte lernen, dass dieses Geschöpf Mensch so ist, dass er sein Angesicht vor dem anderen senken kann oder es zu ihm erheben. Im Lauf der Geschichte macht er immer wieder neue Versuche, mit diesem zwiespältigen Wesen heilsam umzugehen. Und Kain? So ging Kain hinweg von dem Angesicht des Herrn. Das ist kein Happy End. Aber es ist ein offenes Ende. Offen auch dafür, dass Kain irgendwo auf seinem Weg noch ein anderer wird. So realistisch ist die Bibel. In jedem Menschen steckt auch ein Kain, der seinen Blick finster senkt, wenn da so ein anderer daherkommt. Nein, von einem Menschen wird anderes berichtet, dass er seines Bruders und seiner Schwester Hüter sein wollte, dass er den Blick hob und die Menschen, vor allem die Schattenmenschen, die Abels, mit dem Blick der Liebe Gottes anschaute. Dieser Mensch hieß, dreimal dürft ihr raten, Jesus. Er wurde Opfer der Kains, die zum Beispiel nicht brauchen konnte, dass er die Abels anschaut und mit denen isst und trinkt. Aber Gott hat sich zu ihm bekannt. Das Kreuzzeichen erinnert daran, du bist geliebt von Gott und gesegnet. Du hast es nicht nötig, neidisch und voller Hass den Blick zu senken, wenn da einer auftaucht. Heb den Blick und sieh, dass es für so vielerlei Abels und Abelinnen und Kains und Kaininnen Platz gibt unter Gottes weitem Himmel. Amen.